Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hallo Samuel, grüß dich.
Na, heute haben wir mal ein paar Artikel von ein paar alteingesessenen Osintern mit dabei, unter anderem auch von dir. Aber wir starten mal mit jemand anderem, oder?
Genau. Ja, wir starten jetzt erstmal ganz langsam und gemütlich, indem wir doch wieder schöne technische Probleme hatten. Immer wieder spannend. Wir sind in einer voll digitalisierten Welt und eigentlich dürfte ja alles mit einer One-Click-Solution möglich sein. Und doch dauert es manchmal ein bisschen länger, aber umso froher bin ich, dass wir jetzt mit dem Fachlichen loslegen können, nachdem wir das ganze Technische jetzt gelöst haben und beiseite gelegt haben. Du hast es ja angesprochen, wir haben heute einige spannende Artikel, die wir besprechen wollen, einige spannende Themen. Und mal wieder sind wir bei dem Thema KI. Nur dieses Mal geht es nicht darum, was kann die KI, sondern wozu führt der übermäßige Einsatz von KI. Und da hat ein guter Freund von mir, von uns, Nico Dekens, alias Dutch OSINT Guy, einen wahnsinnig coolen Blogartikel geschrieben, der auch so momentan ein bisschen viral geht. Samuel, hast du dir den angeguckt?
Ja, ich habe den Artikel natürlich gesehen und im ersten Moment dachte ich, okay, sehr schwarzmalerisch, aber er trifft den Nagel leider auf den Kopf. Denn was Nico ja ankreidet, ist, dass die Leute immer mehr KI nutzen, um an OSINT-Ermittlungen heranzugehen, auch die Ergebnisse dann von KI übernehmen. Und ein ganz wichtiger Part von Open Source Intelligence ist ja das kritische Denken, dass man Ergebnisse hinterfragt, dass man selbst auf Ideen kommt, sich kreative Möglichkeiten überlegt, wie man an Informationen kommt und diese dann zu verwerten. Und dadurch, dass man immer mehr Chatbots einsetzt, ChatGPT, andere KI-Chatbots, die einem dann Aufgaben abnehmen sollen, verdummen die Leute so ein Stück weit. Und das zeigt er eben ganz gut auf. Gibt ja dann auch so eine, ganz am Ende hat er ja diese Frageliste. Ich muss mal kurz runterscrollen, wo er dann sagt, hier am besten pack dir das direkt an deinen Screen, dass du es immer griffbereit hast. Dass wenn du KI in deinen Workflow einbaust, dass du diese Fragen immer hast und sag dann eben auch sowas wie, ja, hast du überhaupt schon mal die Ergebnisse von einer KI verifiziert? Und ich weiß noch, so ganz am Anfang von ChatGPT war jeder so, ja, man muss aufpassen, weil das halluziniert ja auch. Das kann einem ganz komische Sachen ausgeben, das stimmt manchmal gar nicht. Und wir haben später noch ein kleines Beispiel, dass das ja sogar ganz gezielt eingesetzt wird. Aber ich erinnere mich gern an so einen Fall aus den USA, wo ein Richter dann in seinem Urteil Fälle zitiert hat, die es gar nicht gab. Und dann rauskam, das hat er halt mit ChatGPT geschrieben. Und davon gibt es ja mittlerweile ganz viele Beispiele. Deswegen, ich finde, er trifft da den, wie ich gesagt habe, den Nagel auf den Kopf. Man muss wirklich vorsichtig sein. Natürlich, und da bist du ja auch so ein kleiner Verfechter jetzt mittlerweile, hat KI schon auch positive Effekte. Man kann damit gewisse Sachen schneller machen, vielleicht auch, und da sich so die Hauptstärke von KI, mit anderen Sprachen umzugehen. Da ist KI nämlich extrem stark. Aber selbst da, wenn es dann wirklich drauf ankommt und es auf Details ankommt, dann muss man auch Experten hinzuziehen.
Ja, der Artikel fängt ja schön an mit so einem Beispiel. Man kann KI nutzen, um Sachen übersetzen zu lassen oder große Datenmengen durchzugehen. Und inzwischen sind die ja so weit entwickelt, dass die meisten KIs, ob das jetzt Claude ist oder ChatGPT, O4 oder auch Grok, die haben auch vernünftige Deep Research-Funktionen, die einem vermeintlich die komplette Recherchearbeit abnehmen. Und man bekommt echt tolle Ergebnisse zurück und schöne Berichte. Und ja, das führt natürlich dazu, dass die Leute es sich einfach machen und sagen, Mensch, dann nutze ich nur noch das und gehe gar nicht selber in die Recherche. Und dann hast du das Problem, was der Nico anspricht, wenn du nicht selber recherchierst, dann verdummst du, dann lernst du nichts hinzu. Und deswegen ist das ein echt klasse Artikel, ein sehr treffender Artikel zur richtigen Zeit, damit wir einfach mal jetzt schon vorab warnen, bevor jetzt es Überhand nimmt und jeder wirklich nur noch mit KIs unterwegs ist, aber das Handwerkliche nicht beherrscht. Und das, was du auch angesprochen hast, den, ich nenne es mal, falschen Ergebnissen von KI, da möchte ich auch mal 2, 3 Beispiele heranziehen, auch vom letzten Monat, die auch zeigen, dass das alles schön und gut ist, aber manchmal in der Praxis doch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, Samuel, du hattest es geteilt, dass jemand auf LinkedIn Bilder hat generieren lassen für eine KI, durch eine KI zum Einsatz in Rechercheaccounts, sogenannten Sock Puppets. Und er argumentiert dann, ach Mensch, die Bilder sind ja so toll und so klasse, das ist jetzt ganz einfach, dann sich Rechercheaccounts zu erstellen mit diesen Bildern. Und im ersten Moment mag das zwar stimmen, aber wenn du reinguckst, wirst du feststellen, diese Bilder sehen einfach alle viel zu gut aus. Das ist doch nicht realistisch. Das ist nicht der alte Opa, der ein Bild macht mit der Handykamera, also der Frontkamera oder der Selfie-Cam, sondern das sieht so aus, als wäre das quasi durch einen professionellen Fotografen erstellt. Und wenn man jetzt sowas nehmen würde und würde damit versuchen, einen Rechercheaccount zu erstellen, also mal abgesehen davon, dass die Bilder durch KI-Analyse-Tools erkannt werden als KI, wird aber jeder von uns doch irgendwie merken, ach, da stimmt doch was nicht. Das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Das sieht doch aus wie so ein Influencer-Account, nur ohne Follower. Also da sehe ich schon mal wieder so etwas, wo wir sagen müssen, wir müssen das Ganze mal hinterfragen. Jetzt reden wir noch nicht mal über Recherche, aber dem sonstigen Einsatz von KI. Aber anderes schönes Beispiel, was wir auch reingepackt hattest in unseren Chat, war doch das mit H&M, wie die zum Beispiel KI einsetzen.
Genau, das war ganz spannend, weil H&M hat gesagt, okay, wir nutzen jetzt auch KI, wir klonen unsere Models, die wir haben, und können dann Bilder mit diesen Models in verschiedenen Posen, mit verschiedener Kleidung erstellen. Die Besonderheit hier ist, dass alle Models dem zugestimmt haben und auch weiterhin die Rechte behalten. Also jedes Bild, bevor das veröffentlicht wird, muss dann durch die Models abgesegnet werden. Die müssen ihr Go geben. Und außerdem kriegen die weiterhin Geld für jedes dieser Bilder, was dann genutzt wird. Und das ist natürlich für die super. Sie haben eigentlich keinen Aufwand mehr damit, können weiterhin als Model arbeiten, bekommen dadurch Einnahmen, aber haben diesen Aufwand nicht. Und ich erinnere mich, das war ein anderer Beitrag, da ging es darum, dass von einer Podcasterin die Stimme geklaut wird. War ein deutscher Beitrag, müsste ich nochmal raussuchen, aber da hatte die nämlich auch gesagt, eigentlich findet sie das gar nicht so schlecht, wenn ihre Stimme durch eine KI geklont wird und dann zum Beispiel mit ihrer Stimme ein Hörbuch eingesprochen wird und sie dann halt aber das Geld bekommt, aber nicht diesen Aufwand hat, 2, 3 Tage im Hörstudio die ganze Zeit zu sitzen und das alles lesen zu müssen. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Anwendungsfeld, wo man auch mal sieht, okay, KI lässt sich auch sinnvoll nutzen, weil natürlich kann man dann von dem Model viel mehr Bilder machen, vielleicht auch automatisiert, dann in Richtung A/B-Testing, ne, dass man für unterschiedliche Kundengruppen verschiedene Models versucht und viele Kosten einsparen kann, wie eine Location, den Fotografen und so weiter und so fort. Man muss natürlich immer überlegen, okay, was opfert man dann dafür, dass man diese günstigere Option, sage ich jetzt mal, nutzt. Und bei den Sock Puppets, dieses Beispiel, da ging es mir in erster Linie darum, dass sich KI halt rasant weiterentwickelt. Wenn man so zurückdenkt an die ersten Bilder, die mit ChatGPT und Co. möglich waren, die waren auf einem ganz anderen Niveau, als es jetzt sind. Und ich glaube, wir haben oder werden in naher Zukunft den Punkt erreichen, dass man mit bloßem Auge nicht mehr KI-Bilder erkennen kann. Du sagst zu Recht, oft haben die diesen besonderen Look, die sehen zu gut aus. Wenn man aber weiß, mit KI umzugehen, dann kann man eben auch sagen, ja, lass es mehr amateurhaft aussehen und so weiter und so fort.
Wobei das ja auch nicht funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich habe rumgespielt noch und nöcher und habe gesagt, mach mir mal Bilder von irgendeinem Typen und hatte ganz viele Bilder von dem Typen. Und egal mit welchem Prompt ich bei welcher Plattform gearbeitet habe, ich habe das nie so hinbekommen, als wäre das ein Foto aus dem echten Leben. Das sah immer hochprofessionell aus und der Grund hier ist relativ einfach, weil ja die KIs durch öffentlich verfügbare Daten trainiert werden. Und ich raubt jetzt einfach mal die Masse der öffentlich verfügbaren Daten, also wo die KIs legal mehr oder weniger drauf zugreifen können, sind schöne Stockfotos, sind Pressebilder, sind wirklich tolle, hochprofessionelle Bilder und darauf sind die trainiert. Das heißt, selbst wenn du jetzt hingehst und sagst, mach mir mal ein Foto, was so aussieht, als wäre es ein schlecht gemachtes Selfie und mit einer schlechten Kamera oder so, dann kommt es immer so zurück und sieht wahnsinnig gut aus. Und wir hatten ja vor kurzem das Gespräch mit jemandem, den wir vielleicht bei der Konferenz sehen wollen. Der hat auch gesagt, Mensch, geht's doch mal hin und versucht's mal, eine analoge Uhr mit KI abbilden zu lassen. Egal, welche Uhrzeit man angibt, der kommt immer hier zurück und sagt, was war's, 2:10. Weil das scheinbar die Position der Zeiger ist bei einer Analoguhr, die in den meisten Fällen fotografiert und veröffentlicht wird, also in Werbeprospekten oder sonstiges. Und ich habe es ja nicht geglaubt und habe ja den ganzen Nachmittag dran gesessen und habe versucht, die KI so ein bisschen mehr zu überlisten, dass sie mir was Vernünftiges anzeigt. Und die kam ständig mit diesem 2:10 zurück. Sprich, die Daten, auf die sie trainiert waren, bestimmen, wie die Bilder aussehen. Wenn wir jetzt zu einer KI hingehen würden, wir würden sagen, hier hast du 50.000 Fotos von Menschen in Alltagssituationen, keine Hochglanzfotos, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber noch sind wir ja bei dem Punkt, dass das alles sehr gut und professionell aussieht. Aber auch gerade das, wie wird denn eine KI trainiert, ist ja auch ein anderes spannendes Thema, wenn es darum geht, wie der Nico sagt, sich 100% auf eine Recherche durch KI zu verlassen und eine Bewertung durch KI. Denn wenn ich ja weiß, wie sowas funktioniert, kann ich das ja auch manipulieren.
Ja, und dazu hast du ja einen spannenden Artikel vom Spiegel geteilt, weil Russland genau das gemacht hat. Die haben nämlich Chatbots so beeinflusst, dass sie eben ihre Quellen zitieren, dass sie diese Ergebnisse in die Richtung anpassen. Und davon waren tatsächlich betroffen ChatGPT, Croc, Copilot, Meta AI und noch viele, viele weitere. Also da sieht man, wenn man verstanden hat, wo so eine KI die Infos herbezieht, welche Quellen die nutzen, dass man die natürlich auch dahin drängen kann. Ich weiß nicht, es war eine der letzten Folgen, da habe ich ja so gesagt, das, was man in der Vergangenheit mit Suchmaschinen gemacht hat, Search Engine Optimization, im Prinzip braucht es das für Chatbots jetzt auch, weil wenn jemand jetzt zum Beispiel nach einem OSINT-Kurs sucht, dann will ich ja natürlich, dass mein Name da auftaucht. Jetzt ist natürlich die große Frage für mich, wie kann ich ChatGPT sagen, wenn jemand fragt, wo gibt's einen deutschsprachigen OSINT-Kurs, empfiehl meine Seite. Oder wenn jemand sucht, wo gibt's einen OSINT-Kurs, bei dem ich auch noch Skifahren kann, empfiehl die Seite von Matthias. Und ich glaube, da wird sich ein ganz neues Berufsfeld auftun. Vielleicht können wir den russischen Akteuren da mal ein bisschen über die Schulter schauen, wie sie das geschafft haben. Und dann das eine oder andere für unsere Zwecke ummünzen.
Es gibt ja auch tatsächlich schon einen Begriff dafür. Also früher war das ja Search Engine Optimization, um sich bei Suchmaschinen höher zu ranken. Und im Artikel habe ich gelernt, bei KIs schimpft sich das Ganze LLM-Grooming. Also ich kann jetzt mit dem Begriff nicht ganz so viel anfangen, weil ich weiß, dass der Begriff Grooming auch negativ konnotiert ist. Aber ja, das ist im Endeffekt Search Engine Optimization für KIs. Und wenn das jetzt schon einige Akteure angefangen haben, in dem Fall eigentlich im staatlichen Auftrag, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis da wirklich jeder nachzieht. Also vom Konzern bis hin zum kleinen Mittelständler, der einfach dafür sorgen möchte, dass man höher gerankt ist in den Ergebnissen. Weil wir müssen ja auch ehrlich sagen, schauen wir uns Suchmaschinen an, dann stellen wir auch fest, dass einem immer mehr KI aufgezwängt wird. Also ich gehe nach Bing rein und dann bringt er mir bei einer Suchabfrage direkt die Info, magst du nicht ein bisschen mit Copilot dazu reden? Auch jetzt letzte Woche festgestellt, selbst WhatsApp hat sowas inzwischen.
Ja, mit Erschrecken habe ich das auch gesehen, als auf einmal da WhatsApp anfing zu sagen, hey, hier, Meta-AI. Alles privat, pack einfach nur deine Chats rein und frag, was du wissen willst. Wobei einen Anwendungszweck sehe ich auf alle Fälle für AI, wenn einem jemand eine 5 Minuten lange Sprachnachricht schickt, dass die dann transkribiert wird und man einfach nur schnell überfliegen kann, okay, was muss ich mir davon wirklich anhören und wo verschwendet quasi jemand meine Zeit, indem ich ihm beim Denken zuhören darf? Macht ja nicht jeder so freiwillig wie unsere Hörerinnen und Hörer.
Also ich glaube ganz ehrlich, selbst dafür würde ich keine KI einsetzen, weil wer mir eine 5 Minuten Sprachnachricht schickt, der hat es auch noch nicht mal verdient, dass ich das über eine KI mit 1, 2 Wischern auf dem Handy mir übersetzen lasse. Dann ruf mich doch lieber an und dann können wir so drüber reden. Also für so einen Quatsch bin ich einfach zu alt.
Absolut. Du warst jetzt in der letzten Zeit ja auch wieder ein bisschen aktiver auf LinkedIn und hast ein paar Artikel rausgehauen. Unter anderem einen, der in die gleiche Kerbe meiner Meinung nach schlägt, wie Nico das tut, nur aus einer anderen Perspektive. Du hast nämlich Osint mit Autofahren verglichen, beziehungsweise gesagt, naja, die meisten Leute denken, sie könnten gut Auto fahren und sind gute Autofahrer, dabei sind sie es nicht. Und genauso ist es mit Osint.
Genau, also die Idee dahinter ist im Endeffekt, es gibt ja ein Konzept eines Autors, der heißt Malcolm Gladwell, der besagt, wenn du in etwas gut sein möchtest, dann musst du 10.000 Stunden das Ganze üben. Und zwar vernünftig üben. Das ist so diese 10.000-Hour-Rule. Das Problem, was ich jetzt im Bereich Osint sehe, ist, dass wir eigentlich Osint als Fähigkeit, als Skill genauso viel trainieren müssten, um wirklich gut zu sein. Und selbst das würde nicht reichen, weil es gibt ja immer wieder Neuigkeiten. Und dann habe ich mal überlegt, wie kann ich das versuchen, mal anders zu erklären? Und dann ist mir dann so der Vergleich mit dem Autofahren eingefallen. Also je nachdem, in welchem Land man ist, wenn du in den USA bist, dann bekommst du deinen Führerschein nach 6 Fahrstunden nachgeschmissen. Bei uns musst du schon ein paar mehr machen, aber es ist ja wurscht, egal wie viel du gemacht hast. Wenn du zum ersten Mal deinen Führerschein in der Hand hältst, dann meinst du vielleicht, bist vielleicht ein ganz toller Mensch, aber eigentlich kannst du nicht gut Auto fahren. Und wer was anderes behauptet, der lügt. So, wenn jetzt diese Person 10 Jahre lang jeden Tag zur Arbeit hin und her fährt und ansonsten nichts Spektakuläres erlebt und ab und zu mal zum Einkaufen oder in Urlaub oder sonstiges, dann behaupte ich auch, selbst nach 10 Jahren bist du kein guter Autofahrer, zumindest nicht, wenn man das vergleicht mit jemandem, der das professionell macht, wie ein Rennfahrer. Du hast vielleicht die gleiche Anzahl an Stunden, aber du übst ja nicht in Extremsituationen, du übst ja nicht auf verschiedenen Strecken, du übst ja nicht mit verschiedenen Mitteln, also Fahrzeugen, so sitzt halt in deinem Auto und machst immer wieder das Gleiche. Und so ähnlich sehe ich das auch im Bereich Osint, also wir reden jetzt nicht über die Recherchemethoden allgemein, sondern das, was dahinter steckt, also die Analyse der Erkenntnisse, das kreative Denken, das kritische Denken, also wirklich versuchen, ohne Einsatz von Tools, ohne Einsatz von einer fest definierten Ablaufs zum Ergebnis zu kommen. Und das muss man immer und immer und immer wieder üben, und zwar nicht anhand der gleichen Tätigkeit. Und im Artikel habe ich zum Beispiel beschrieben, es gibt jemanden, der hat einen Osint-Kurs gemacht, und ich sage, wenn du einen Osint-Kurs gemacht hast, dann bringt dir das überhaupt nichts. Also es ist jetzt schlechtes Marketing für uns beide und für viele andere, aber man muss einfach ehrlich sein, das ist nett und das ist ein guter Startpunkt, aber das macht noch keinen guten Osinter aus. So, und jetzt macht jemand so einen Kurs und dann arbeitet er irgendwo in der Firma und macht Due Diligence-Überprüfungen ständig anhand von großen Compliance-Datenbanken. Sprich, der packt einen Namen irgendwo rein und kriegt ein Ergebnis, und dann ist für ihn die Arbeit erledigt. Das kann der jetzt 5 Jahre lang machen, 8 Stunden am Tag, und dann hat er 10.000 Stunden. Nur nichtsdestotrotz wird er dadurch nicht besser. Besser wirst du dadurch, dass du ständig dich neuen Herausforderungen stellen musst. Dass du mal SOCmin machst, du machst mal GeoInt, du schaust mal in eine Firmenrecherche rein, du musst mal unter die Haube einer Webseite. Also du brauchst immer wieder diese neuen Impulse, diese neuen Herausforderungen, die dich besser werden lassen. Und jetzt muss man ehrlich sagen, die wenigsten Menschen haben das in ihrem Job. Die meisten Jobs, die ich kenne, die irgendwie mit Osint zu tun haben, sind relativ geradlinig. Ich bekomme hier irgendwelche Artikel von einem Dienstleister zur Sicherheitslage, die lese ich mir durch, brauche ich auch nicht recherchieren, und dann mache ich mir meine Meinung. Aber davon wirst du nicht besser. Und deswegen argumentiere ich, wenn du das in der Arbeit nicht hast, diese, ich nenne es mal Diversität in der Recherche, diese unterschiedlichen Recherchen, dann musst du das privat für dich machen. Du musst dich da privat ans Limit pushen. Und das geht nicht dadurch, dass du mal ein Buch gelesen hast oder das nächste Buch oder einen Kurs besucht hast und den nächsten Kurs. Du musst immer und immer wieder üben, denn irgendwie musst du ja auf diese 10.000 Stunden kommen. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist ein realistischer Wert. Also wer sagen will, er ist ein absoluter Experte im Bereich Osint, der sollte auch diese Stundenanzahl an Live-Recherche in irgendeiner Art und Weise vorweisen. Denn bloß weil ich 3 Kurse mache und 2 Zertifikate habe, bin ich nicht besser als derjenige, der noch nie einen Kurs gemacht hat, noch nie ein Zertifikat gemacht hat, aber viel mehr Zeit in die eigentliche Thematik investiert. Das ist so ein bisschen die Quintessenz.
Ja, ich gehe da sehr weit mit, weil ich sehe das ja auch, die Leute, die OSIN vorangebracht haben und herausragend sind, die meisten davon, die haben nicht mit einem Kurs gestartet, sondern die haben das in ihrem Job gebraucht, die haben sich überlegt, wie kann ich an Informationen kommen und haben dann einfach probiert. Ich glaube, ganz viele sind Macher, die ausprobiert haben. Du sagst ja auch immer, ich klicke auf alles Mögliche und schaue, was passiert. Und so muss man halt an die Sachen rangehen. Natürlich, wenn man irgendwie ein Buch hat von Michael Besell damals oder einen Kurs, der einem so einen Überblick gibt, was gibt's denn überhaupt an Methoden? Es ist für mich immer ein sehr guter Impuls. Und auch die Vorträge bei der GoSynCon, das sind für mich immer Impulse. Ach ja, daran kann man auch noch denken. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an den Vortrag von Oliver Klein über die Geolocation von Attila Hildmann. Da hat er ja auch schön dargelegt, was er alles gemacht hat. Und da waren dann auch so Sachen dabei, okay, ja, die Vegetation, die Pflanzen, die können einem einen Anhaltspunkt geben, wo auf der Welt das ist, aber gleichzeitig auch wann. Und das sind so diese Impulse, darauf muss man erstmal kommen. Und ich habe gerade vor kurzem so eine kleine Geolocation gemacht, da hatte ich mir die Frage gestellt, es gab einen Post auf LinkedIn, der hat einen Google Maps Kartenausschnitt gezeigt. Und auf dem Kartenausschnitt war nur so das Ende von einer Routenplanung mit Google Maps zu sehen, die halt dann ja gefährlicherweise über Bahngleise ging. War auf dem, in diesem Kartenausschnitt waren keine Städtenamen, keine Straßennamen, das waren ein paar Felder, ein paar Feldwege und halt Gleise, die von in Nord-Süd-Richtung waren. Und dann habe ich überlegt, okay, kann ich mit diesem Kartenausschnitt herausfinden, wo dieser Ort liegt und das quasi überprüfen, ob Google das tatsächlich oder immer noch so anzeigt. Mit dem Kartenausschnitt alleine ist es mir nicht gelungen, aber über Umwege habe ich tatsächlich dann den Ort gefunden. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ein anderes Video für mich elementar war, um weiterzukommen, aber mit dem Video selbst hätte ich sehr viel Arbeit gehabt und hätte wahrscheinlich noch viel, viel mehr Zeit investieren müssen. Ich habe zum Glück einen Freund, der auch bei der Deutschen Bahn arbeitet, und dem ist dann aufgefallen, dass da Eisenbahn- und Straßenbahnschienen parallel verlaufen, und das ist wohl außergewöhnlich. Was für mich auf den ersten Blick jetzt so war, ja gut, sind halt Schienen, aber für ihn war das direkt offensichtlich und dann konnte man das auf wenige Städte in Deutschland runterbrechen und das war dann auch so der Schlüssel zum Erfolg. Und das hat mir wieder mal vor Augen geführt, man lernt niemals aus bei OSINT, und ich wehre mich auch immer so ein bisschen gegen diesen Begriff OSINT-Experte, weil ja, ich habe zwar die Methoden, ich unterrichte das auch, ich habe wahrscheinlich auch einen guten Überblick, was es so gibt und wie man es einsetzen kann, aber man muss sich immer wieder in neue Themengebiete einarbeiten. Und es gibt halt nicht den einen OSINT-Beruf, wo man sagt, okay, ich mache jetzt die Lehre, ich mache das Studium und danach bin ich Diplom-OSINTer, sondern OSINT ist, ja, gab es auch damals von Nico diesen schönen Artikel, OSINT ist ein Mindset, a State of Mind, ne? Also das ist eine Art, wie man an Probleme herangeht, mit halt öffentlich zugänglichen Quellen. Gut, jetzt bin ich komplett abgeschweift.
Nee, das passt, aber das ist wieder ein schönes Beispiel, weil du hast dich hingesetzt und ich hat's gepackt und du hast einfach mal angefangen zu recherchieren. Das war jetzt nichts für deinen Kurs, das war jetzt nichts für deine Arbeit, das war einfach, weil du Lust dazu hattest und du hast ja was dabei gelernt. Und darum geht's mir auch. Also das ist für mich, ist das ja im Endeffekt kein Beruf, sondern eine Berufung. Wenn man sowas macht, wenn man wirklich, wirklich gut sein will, dann muss man ständig in irgendeiner Art und Weise seine Fähigkeiten trainieren. Und das nicht monolog und ständig immer wiederholend, sondern auch mal mit komplett neuen Sachen, mit denen man sich vorher noch nie auseinandergesetzt hat. Und deswegen dieses Beispiel mit den Bahngleisen, ich fand das absolut klasse, weil das genau so ein Ding ist, was ich auch mache. Ich sitze da, ich höre etwas, ich lese etwas und dann fange ich einfach mal an, irgendwie zu recherchieren und schau mal, was dabei rumkommt. Und auf dieser Recherche, auf diesem Weg, da ist ja tatsächlich der Weg das Ziel, ja. So könnte man es auch sagen, lernt man was Neues hinzu. Und ich behaupte es einfach, wer das nicht tut und sitzt in seinem 9-to-5-Job und macht jeden Tag das Gleiche, der wird niemals gut sein.
Gehe ich vollkommen mit und man verpasst auch die Chance. Selbst wenn man gut ist, wird man niemals besser und man wird niemals Experte und man verpasst einfach diese Übungschance. Und es gibt ja Challenges, die helfen begrenzt. Das ist für mich immer so ein guter Einstieg. Aber wie du auch sagst, man muss sich selbst diese Herausforderungen suchen und mal in ganz neue Bereiche eintauchen. Und dann lernt man so viel über andere Themen. Und das finde ich das eigentlich Spannende an OSINT, dass du halt immer wieder mit ganz neuen Themenfeldern konfrontiert bist und OSINT ja in so ganz viele Bereiche reingreift. Also auch digitale Forensik, wenn du dir da ein paar Fähigkeiten aneignest, natürlich kannst du dann aus einem Bild, aus einem PDF, aus einem Word-Dokument noch viel mehr Informationen rausbekommen, als du auf der Oberfläche erstmal siehst. Aber ja, machen wir hier vielleicht mal einen Cut, damit wir mit den ganzen Themen durchkommen.
Genau, ich glaube, das haben wir schon so häufig besprochen. Und für mich ist es auch ganz wichtig, wenn du halt immer wieder was anderes machst, also jedes Mal einen neuen Fall hast, dann musst du für dich jedes Mal eine neue Herangehensweise dir überlegen. Und das lässt sich auch tatsächlich schwer ausbilden. Also man kann ja jetzt keinen 12-Monats-OSINT-Kurs machen, wo man jeden Fall wirklich einmal durchexerziert. Es geht wirklich nur darum, dass die Leute halt einen Impuls haben, wie du es gesagt hast, und dann selber kreativ werden und sich auch nicht auf Tools verlassen zum Beispiel, weil die können ja mal schnell weg sein. Und wenn wir gerade beim Stichwort Tools sind, wir haben uns vorhin köstlich amüsiert, weil wir was gefunden haben. Da hat irgendjemand auf LinkedIn, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube OSINT
hießen die, genau.
Die haben ein Spreadsheet geteilt, wo sie im Endeffekt so OSINT-Recherche-Fragestellungen drin haben, an die 270 Stück. Und dann haben sie irgendwie an die, keine Ahnung, 600-700 Plattformen, Tools oder so, wo dann quasi in dieser Matrix 16.000 Kästchen sind, die befüllt sind oder nicht befüllt sind, welches Tool man abfragen könnte für eine E-Mail-Adresse. Und da musste ich so lachen, weil abgesehen davon, wenn ich jetzt eine Matrix habe mit 16.000 Kästchen, das gucke ich mir nicht an. Und zweitens, wer das braucht, der hat es eh nicht verstanden. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Denn das repliziert ja nicht eine Recherche in dem Sinne und ist für mich auch kein hilfreiches Tool, aber fand ich wieder relativ spannend, dieses CSV oder Excel-Spreadsheet oder was weiß ich, was es war, was das so aufgelistet hatte.
Vor allem, es fehlt ja auch die Filtermöglichkeit, dass du sagen kannst, okay, gib mir mal alle Tools, die einen Benutzernamen suchen lassen. Und dann muss man ja auch sagen, ich stolper so oft über Tools, die eigentlich einen Zweck haben, aber ich sie für einen ganz anderen Zweck einsetze oder aus denen man noch sowas rauskitzeln kann, wofür die eigentlich nicht gebaut wurden. Und das ist ja der Charme von OSINT, dass du wirklich mal dich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt. Und ganz oft, gerade im Internet, ist es so, du musst halt unter die Haube von der Webseite mal schauen, was steht da im Quelltext drin, was finde ich für Verlinkungen, wie kann ich hier was in der URL ändern, um dann herauszufinden, existiert der User oder nicht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, so viele Varianten, wie du das dann einsetzen kannst. Selbst wenn wir nur eine Social-Media-Plattform nehmen, da gibt es hunderte Möglichkeiten, wie du da dran gehst und auch mit welcher Fragestellung du da dran gehst. Interessiert dich jetzt, existiert der User oder recherchierst du zu einer bestimmten Person? Welche Freunde hat der? Wo war der? Kriegt man andere Kontaktdaten her? Das Profilbild kann ich in eine Bilderrückwärtssuche packen. Ich kann das Profilbild versuchen zu geolokalisieren. Da sind so viele Möglichkeiten und das multipliziert sich ja mit jeder Plattform und jede Fragestellung ist ein bisschen anders. Deswegen, ich bin kein Freund von Checklisten. Es gibt Bereiche, da machen Checklisten Sinn, wenn jemand standardisiert immer wieder das Gleiche machen muss, aber dann braucht er auch irgendwann keine Checkliste mehr, weil dann weiß er auswendig, was er machen muss. Und für manche ist das hilfreich, so eine Checkliste zu haben, um quasi so eine Gedankenstütze zu haben, durchzugehen. Ah, das muss ich noch machen. Ah, da könnte ich noch mal nachgucken. Aber an sich, wenn ich so zurückblicke, alle Recherchen, die ich gemacht habe, die waren jedes Mal so unterschiedlich. Auch die Plattformen, die dann eine Rolle gespielt haben. Es war nicht immer Facebook, es war nicht immer Reddit oder irgendwelche Foren, sondern jedes Mal was Neues. Und der Startpunkt ist für mich oft immer Suchmaschinen, breit anfangen und dann immer feiner werden. Das ist das Einzige, was sich so über alle Recherchen bewahrheitet hat. Aber danach geht's in so viele verschiedene Richtungen.
Mir ist auch gerade was aufgefallen, wo wir diese elendig große Tabelle besprochen haben. Ich glaube, ich spiele da nachher ein bisschen mit rum mit KI und schau mal, ob der mir irgendeine sinnvolle Erkenntnis daraus zusammenbasteln kann oder zumindest mal eine statistische Auswertung dieser 16.000 Kästchen. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem Thema Tools und OSINT allgemein und gucken uns einfach mal an, weil du gesagt hast, man hat so viele Möglichkeiten mit OSINT, aber es gibt auch Grenzen, die wir da haben. Und jetzt reden wir noch nicht mal so sehr über das Technische, sondern vielleicht auch so ethisch, moralisch, wie kann ich OSINT einsetzen oder auch nicht. Und ich habe vor einiger Zeit mitbekommen, dass Freund der Tochter vorhat, mit seinen Freunden in die USA zu reisen dieses Jahr. Und die wollen sich dort den FIFA Club World Cup angucken. Und wenn man jetzt so verfolgt, was in den USA passiert, und wir wollen jetzt nicht in politische Diskussionen hier ausarten, aber schlussendlich ist das ja alles eine Situation, die ja erschreckend ist, beängstigend ist und wo wir jetzt teilweise auch feststellen, dass OSINT nicht nur für gute Zwecke genutzt wird, zumindest nicht mit unserer europäischen Brille auf, sondern auch für weniger gute Zwecke. Und da hatte ich mal einen Artikel geschrieben, wo es darum ging, dass ein paar junge Herren in die USA einreisen und ihnen wird die Einreise verweigert, weil sie vielleicht was Kritisches über Trump, die Regierung oder sonst was gepostet haben. Und dieses Szenario, wo ich überlegt hatte, diesen Artikel zu schreiben, war noch ein bisschen weiter entfernt. Und da haben wir jetzt schon festgestellt, gibt's ja die ersten paar Artikel, wo Menschen zur Ausreise aufgefordert werden aus den USA, weil sie vermeintlich Kritisches auf Social Media gepostet haben. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen ironisch in einem Land, wo wir Redefreiheit haben, aber man darf ja doch nicht alles sagen. Das ist eine gefährliche Entwicklung, die wir momentan haben. Und deswegen auch hier der Hinweis, ich muss verstehen, auch als Otto-Normalbürger, was ist denn im Bereich der digitalen Recherche möglich, mit Tools, ohne Tools? Und wo könnte das für mich persönlich Probleme bereiten? Und das ist ein ganz brandaktuelles Thema. Möchte ich aktuell in die USA einreisen? Und ich habe ein offenes Instagram-Profil, was ich beim ESTA-Antrag auch so offen angebe. Und auf meinem Profil sind USA-kritische Beiträge. Das ist bei vielen von uns ja auch so, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mir die Einreise verweigert wird. Jetzt ist die Frage, was macht man dagegen? Also klar darf ich meine Meinung hier äußern und sagen, der Trump ist ein Depp, aber ich muss mir schon bewusst sein, das hat in der aktuellen Lage gewisse Implikationen. Wie kann man sich gegen sowas wehren? Wie kann man sich da besser vor schützen, Samuel?
Ja, es ist gar nicht so einfach, weil, wie du sagst, das Wissen bräuchte eigentlich jeder. Und das ist ja etwas, das zieht sich wie so ein roter Faden durch unseren Podcast, dass wir immer wieder predigen, man braucht digitale Hygiene, man muss wissen, was für Informationen man preisgibt. Und es ist ja so schwierig, weil in den Informationen, die man teilt, steckt ja meistens viel mehr drin, als einem selbst bewusst ist. Auch jetzt wieder dieses Beispiel mit dem Kartenausschnitt von Google Maps. Ich habe ja dann am Ende nicht nur gefunden, wo das war, sondern ich konnte sogar nachvollziehen, dass die Route mit einem Fahrrad und von wo aus die Route wahrscheinlich mit dem Fahrrad geplant wurde. Und das war sicherlich niemandem bewusst, dass so viele Informationen da drin stecken. Das war selbst für mich eine kleine Überraschung zu merken, ja stimmt, wenn ich die Route mit dem Auto plane, dann komme ich nur dahin und dann geht er gar nicht an den Punkt. Mit dem zu Fuß macht er eine Pünktchenlinie und keine durchgezogene Linie, also bleibt nur noch das Fahrrad übrig. Und dieses Bewusstsein, überhaupt die Idee zu haben, wie viel Informationen in etwas drinstecken, das fehlt komplett. Wenn man so schaut, was die Leute alles online teilen, wie viel Informationen sie teilen, dass sie, wenn sie eine Webseite aufsetzen, da einfach blauäugig ihre private Anschrift reinsetzen. All das ist für mich so ein deutliches Zeichen dafür, dass da eigentlich gar kein Bewusstsein für vorhanden ist. Und das finde ich die Riesengefahr. Und das Problem ist ja, jetzt kannst du vielleicht sagen, okay, ja, ich plane in die USA einzureisen, ab jetzt poste ich nichts mehr, was US-kritisch ist. Dann machst du das, aber du vergisst vielleicht, was du vor 2 Jahren mal gepostet hast. Und Mich erinnert das an eine Folge von Black Mirror, wo das Prinzip genauso ähnlich war. Da hatten sie halt diese Videoaufzeichnung, die man dann an der Grenze musste man so abspielen, die letzten 24 Stunden. Irgendwie so war das. Und im Prinzip, das, was du ja da auch in deinem Artikel sagst, so AI screent einmal, okay, und dann kommt Daumen hoch, Daumen runter. Genau das passiert ja jetzt. Genau das ist ja eingetreten, dieser Fall, den du hypothetisch gezeichnet hast. Genau das passiert. Eine AI geht drüber, okay, alle Gaststudenten, okay, der hat hier in die Richtung was gepostet, abschieben. Das kann extrem sinnvoll eingesetzt werden. Das kann aber auch, je nachdem, wie eine Regierung aufgestellt ist, wer diese Tools zur Verfügung hat, auch ganz schief laufen und sich ins Negative verkehren.
Ja, deswegen ist, wie wir es ganz, ganz häufig schon propagiert haben, die eigene OPSEC, also Operational Security, der eigene Schutz der Identität, der persönlichen Informationen, die eigene digitale Hygiene, wahnsinnig wichtig. Und ob das jetzt der Post ist, der gegenüber einem anderen Land sehr kritisch ist, kann ja auch gegenüber der eigenen Regierung ja kritisch sein, solange es nicht ins Beleidigende oder Volksverhetzende auffällt. Aber man merkt relativ schnell, wie sich sowas umschlagen kann und wie das einem zum Nachteil dann ausgelegt werden kann. Und auch allgemein, wie du es gesagt hast, der Schutz der eigenen Daten, der eigenen Anschrift oder so, sollte man immer im Hinterkopf haben. Und da fällt mir gerade ein, ich ziehe das mal gerade vor, das, was wir propagieren, haben ja auch sehr hochrangige Menschen, die auch Sicherheitsteams hinter sich stehen, haben ja auch nicht immer auf dem Schirm. Deswegen war es auch einigen Spiegel-Reportern, unter anderem Roman Höffner, der bei uns vortragen wird auf der GosenCon, auch möglich, private Daten vom amerikanischen Verteidigungsminister und diversen anderen Menschen im Netz offen verfügbar zu finden. Die Leute, die da jetzt recherchiert wurden, waren die Beteiligten im sogenannten Signal Gate. Da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber auch schon eine relativ witzige Geschichte. Für mich als Ursinter, ich habe den Artikel gelesen und habe mir gedacht, ja, weiß ich, kenne ich, ist halt so. Aber nochmal für diejenigen, die nicht so tief bewandert sind in dem Thema, lest euch den Artikel durch, schaut euch das Ganze mal an und überlegt, welche Lehren ihr daraus zieht. Denn wenn ein amerikanischer Verteidigungsminister mit unzähligen persönlichen Daten im Netz unterwegs ist und der hat ja ein Sicherheitsteam dahinter, was sowas eigentlich verhindern sollte, dann überlegt's mal, wie ihr mit euren Daten umgeht. Und da kann einem schon Angst und Bange werden, wenn man weiß, wie viel solcher Informationen aus Datenlecks, Breaches oder Datenpannen irgendwo im Netz unterwegs sind.
Ganz kleine Anekdote zu SignalGate. Das kam ungelogen genau an dem Tag, an dem ich den Unterricht über das Thema Operational Security gehalten habe. Also absolute Steilvorlage, war genial.
Als hätte man das so geskriptet, ne?
Als hätte ich mich bei Signal eingehackt und einen Journalisten aus den USA in einen Chat eingeladen.
Oh, das darfst du jetzt nicht zu laut sagen, weil nachher wird das von Fox News aufgegriffen. OSINT-Geek hackt amerikanischen Journalisten in die Signal-Gruppe. Und das ist ja wurscht egal, ob das wahr ist oder nicht. Es wird Menschen geben, die glauben das online, weil die mir jeden Mist glauben, der online ist. Und nachher hast du dann das Problem, dass dann irgendwelche verärgerten Menschen bei dir vor der Tür stehen und dich zur Rechenschaft ziehen wollen. Und das wiederum ist tatsächlich auch etwas, was auch vermehrt passiert. Wir haben ja vorhin von OSINT for Good gesprochen und OSINT, wie es dann im Schlechten eingesetzt wird. Und das muss jetzt nicht nur staatlich getrieben sein, sondern es gibt auch, vor allem in den USA, auch vermehrt Fälle, wo Menschen privat recherchieren und andere Menschen aufgrund dieser Erkenntnisse zur Rechenschaft ziehen. Hier in diesem Fall ein sehr unschönes Thema. Grundsätzlich geht es aber darum, dass man pädophilen oder vermeintlich pädophilen Menschen nachstellt und versucht, wirklich, ja, wie so eine Art Lynchmob, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Also auch hier, OSINT eingesetzt, aber mit nicht ganz so einer guten Intention. Und man verlässt sich dann dort auch nicht auf die Strafverfolgungsbehörden oder so, sondern versucht selber was zu tun. Und das zeigt auch immer die Gefahr, diese Zweischneidigkeit von diesen Fähigkeiten, von diesen Skills, den wir haben. Und dazu haben wir auch für euch einen spannenden Artikel der New York Times mit reingepackt. Lest euch den gerne durch. auch wieder super aufbereitet, klärt auch so ein bisschen, wie da vorgegangen wird, sind-seitig. Andererseits aber auch, wozu das in der realen Welt führt. Auch hier nochmal der Appell, alles das, was wir online irgendwie über uns teilen oder zu uns von anderen geteilt wird, kann uns in irgendeiner Art und Weise auf die Füße fallen. Und wir wollen ja jetzt nicht, dass irgendwelche verärgerten Menschen bei dir vor der Haustür stehen, bei mir genauso wenig. Und deswegen digitale Hygiene ganz wichtig. Und um das mal abzuschließen, auch bei diesem unschönen Thema, es gibt durchaus Sachen, die obliegen den Strafverfolgungsbehörden oder den Behörden allgemein. Und da sollte jetzt nicht jeder zu Hause in der Unterhose vorm Rechner sitzend meinen, er kann hier Lynchmob, Hilfs-Sheriff oder sonst was spielen.
Ja, was vielleicht eine ganz wichtige Ergänzung ist, es gibt ja die Möglichkeiten, Strafverfolgungsbehörden in den Themenbereichen zu unterstützen. Es gibt ja von Europol das Projekt Stop Child Abuse, bei denen sie dann so Bildfragmente, Videofragmente teilen und nach Hinweisen fragen. Und das ist dann auch der richtige Kanal, wenn man OSINT for Good, OSINT für die Strafverfolgungsbehörden einsetzen möchte und die unterstützen möchte, dann ist das der richtige Kanal, das zu machen. Vermeintlich Pädophilen nachzustellen, den Fallen zu stellen, die dann zu konfrontieren, das mag im ersten Moment als ehrenhaft wirken, sorgt aber in den meisten Fällen dafür, dass diese Verfahren sowieso nicht verwertet werden können, weil die Person kann sich ja immer darauf berufen, ja, das war ja nur ein Rollenspiel, das war von Anfang an klar, das ist jemand Erwachsenes. Und zum anderen ist ja das Problem, wer sagt denn, dass tatsächlich die Person mit diesem vermeintlichen Kind kommuniziert hat? Wenn ich von jemandem die Adresse habe, dann kann ich natürlich auch so eine Kommunikation fingieren und jemanden da ins offene Messer laufen lassen mit der Zielrichtung, denjenigen zu diskreditieren, zu schädigen und einer potenziellen Strafverfolgung, die dann hoffentlich zu dem Schluss kommt, das war gar nicht die Person, zuzuführen.
Also ihr merkt, wir haben immer wieder sehr kontroverse Themen, wo wir auch im Vorhinein drüber diskutieren, sollen wir das ansprechen, sollen wir das nicht ansprechen, weil wir auch nicht zum Nachahmen irgendwie anleiten wollen. Und deswegen gehen wir mal weiter zu den nächsten interessanten Sachen des letzten Monats. Wirklich klassische OSINT-Ermittlungen, die schön aufbereitet wurden. Eine ist ganz interessant von Bellingcat, wo wir schon ganz viel geteilt haben. Ein ja Investigativjournalismus-Konsortium, die nachdem ein deutscher Geschäftsmann in Australien mit 200 Kilogramm Kokain verhaftet wurde, sich mal auf die Suche nach diesem Mann gemacht haben. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Also erstmal, weil sich das wirklich wie so ein Hollywood-Film liest, was da alles abgelaufen ist, in Verbindung mit so einem irischen Drogenmafia-Clan. Und andererseits, weil sie halt ganz, ganz viele ja OSINT-Techniken aufgezeigt haben. Also so ein bisschen Sockmint, aber hier tatsächlich mit der Plattform Strava. Sie sind in GeoInt eingestiegen und haben versucht herauszufinden, wann war eine Person wo. Sie haben sich ein bisschen mit dem Thema Flight-Tracking beschäftigt. Also wann sind Flüge von A nach B geflogen und wie passte das zu den ganzen anderen Erkenntnissen, die gewonnen wurden? Also tatsächlich wahnsinnig spannendes Beispiel, was auch zeigt, wie mächtig OSINT sein kann. Nochmal, es ist nicht jetzt Bellingcat, die dazu geführt haben, dass der Mann verhaftet wurde, aber das waren die australischen Strafverfolgungsbehörden selbst. Aber sie haben im Nachgang ein bisschen versucht nachzuvollziehen, wie ist denn die Polizei vielleicht auf den Mann aufmerksam geworden, beziehungsweise wie hätten sie OSINT nutzen können, um da zusätzliche Leads zu generieren?
Ja, und wir sehen wieder einmal, schreibt das Leben die besten Geschichten. Dann haben wir einen anderen Artikel im Spektrum, der hat eine komplett andere Recherche. Mal nichts mit Drogen, nichts mit Kriminalität, sondern ein Pseudonym. In einem Matheforum gab es nämlich einen Account, Cleo nannte sich dieser, und der hatte ja Integralrechnungen gepostet, mathematische Integrale oder relativ schnell solche Integralrechnungen gelöst und sich dadurch den Ruf als Mathe-Genie erarbeitet. Und es war lange überhaupt nicht klar, wer steckt dahinter. Es haben dann schon mal ein paar Leute versucht herauszufinden, wie oder haben Vermutungen angestellt, wie es denn sein kann, dass dieser Account so schnell diese Rechnungen lösen kann, und haben dann schon ja Ermittlungen angestellt, haben diese Informationen zusammengetragen, und das hat dann viele, viele Jahre, ich glaube, es waren dann insgesamt 10 Jahre, knapp 10 Jahre, nachdem dieser Account online ging, wurde es dann mittels OSINT zumindest gelöst, insofern, dass man eine deutliche Vermutung hat und auch die Person, die dann dahinter steckt, zumindest einen Hinweis noch veröffentlicht hat, dass er der Erschaffer von Cleo ist und Base64 kodiert in seine Biografie geschrieben hat, Creator of Cleo. Aber da stellt sich natürlich bei so einer Recherche die Frage, muss man denn eine Person de-anonymisieren, wenn sie eigentlich nichts Illegales tut? Matthias, wie stehst du dazu?
Ja, im Endeffekt ist das ja für mich auch fast schon Doxen. Also man hatte dann herausgefunden, wie die Person heißt und wo sie arbeitet. Ich glaube, das ging sogar so weit, dass man dann Kontakt zu der Person aufgenommen hat und dann hat die Person also natürlich ja im weitesten Sinne ertappt wurde, dann auch in einem Videocast das auch dann zugegeben. Aber ja, das sehe ich kein öffentliches Interesse dahinter, herauszufinden, wer dieser Mensch ist in so einem kleinen Mathe-Forum. Das ist jetzt, wie du gesagt hast, nichts Illegales oder so. Und ja, das ist immer wieder beim Thema digitale Hygiene. Sobald ich online bin und poste etwas online und selbst wenn ich das mit einem Pseudonym mache, mich irgendwo hinter einer gewissen Fassade verstecke, dann kann es ja doch immer wieder Leute geben, die haben ein sehr großes Interesse daran herauszufinden, wer ich bin. Und ob das jetzt rechtens ist oder nicht oder ob das moralisch ist oder nicht, aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass ich irgendwann eines Tages aufgeklärt werden kann. Also um deine Frage zu beantworten, ich fand es jetzt nicht in Ordnung. Es war jetzt auch kein OSINT-Hexenwerk, das herauszufinden. Und jetzt hat diese arme Person, die vielleicht aus gutem Grunde anonym sein wollte, ein bisschen mehr Ruhm erhalten, als sie sich das erhofft hat.
Gut, dann gehen wir zur nächsten Recherche über, die wieder in der Welt der Kriminellen zu Hause ist. Da ging es um einen großen Investment-Scam, einen Investment-Betrug. Matthias, was hat denn OCCRP da herausgefunden?
Ja, im Endeffekt ganz kurz zusammengefasst, es ging hier um so Finanzscams. Also irgendwelche Leute haben mit den ahnungslosen Opfern Kontakt aufgenommen, auf verschiedensten Medien, zuerst per E-Mail und vielleicht per Textnachrichten und zum Schluss mit irgendwelchen Anrufen und haben diese Menschen dazu animiert, ihr hart verdientes Geld zu investieren. Nur richtig investiert haben die nicht, sondern das Geld war dann irgendwann weg. Und das ist einfach eine schöne Recherche, die halt dieses Themenfeld, diesen Betrugskomplex allgemein aufzeigt. Das ist ja auch nichts Neues, muss man ja auch dazu sagen. Nur, dass man halt hier hingegangen ist, um dem Ganzen ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, haben dann die Personen, die vermeintlichen Finanzanalysten, die diese Deals eingefädelt haben, haben Ausweisdokumente relativ gut gefälscht, also nicht in echt, aber digital und haben das quasi auch den Opfern geschickt und gesagt, Mensch, hier, ich bin's und hier hast du meinen Ausweis und das ist alles okay. Und ich vermute auch teilweise ein bisschen KI unterstützt sowas gemacht. Also da sieht man auch wieder so die negativen Seiten von KI. Aber es ist ein relativ spannender Artikel, ein relativ großes Rechercheprojekt, was nicht nur auf OSINT beruht. Also man hatte da tatsächlich wohl auch, ja, abgehörte Telefonate, auf die man Zugriff hatte, wo man das ein oder andere ableiten konnte. Aber insgesamt einfach eine spannende Recherche im Bereich des groß angelegten Finanzbetrugs. Aber hier gegen Kleinanleger, also wirklich ahnungslose Opfer, die ihr Erspartes dafür hergegeben haben.
Ja, und genau das ist ja das Bittere, dass die Leute da ihr hart erarbeitetes, erspartes anlegen, in der Hoffnung wahrscheinlich dann im Alter irgendwann ein bisschen Rendite zu bekommen. Und dann ist alles weg. Also das ist wirklich schon auch ein schlimmes Delikt. Was ich an dem Artikel noch ganz spannend fand, da sind ja auch so ein paar ja interne Chats und Dokumente dann bekannt geworden. Und dass die tatsächlich in diesen Callcenters, in den Callcentern so Ranglisten hatten, Leaderboards, wo dann quasi die besten Scammer auch einen höheren Bonus bekommen haben, also so eine leistungsorientierte, performancebasierte Bezahlung. Das ist natürlich auch schon, zeigt mit welchem Mindset die in so Taten dann herangehen und sich auch ganz klar darüber sind, was sie da machen. Also es gab ja auch in der Vergangenheit Recherchen von der Deutschen Welle, über diese Betrugs-Callcenter, wo die Leute gezwungen werden. Das hier ist dann eher das Gegenteil, wo die Leute den finanziellen Anreiz haben, andere Leute übers Ohr zu hauen.
Ja, dann gehen wir mal weg von spannenden Recherchen hin zu, ich nenne es mal Any Other Business, also Kleinigkeiten, die aber doch für die OSINT-Welt ganz relevant sind. Und ein Artikel, das war so ein kleiner Nebenartikel, nenne ich es jetzt mal, auf Heise, fand ich aber ganz interessant, dass in Österreich eine Panorama-Webcam abgeschaltet werden musste, also eine Wetter-Webcam, vermeintlich aufgrund Datenschutz. Und das ist immer wieder so eine spannende Geschichte, weil wir haben uns diese Bilder angeguckt mit einer Auflösung irgendwie von 1200 mal 700 über ein Dorf hinweg. Und da kannst du mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass das ein Datenschutzproblem ist.
Es kommt darauf an. Man muss natürlich auch immer überlegen, okay, was für Informationen lassen sich daraus ziehen. Ich weiß noch, da waren wir beide in Wetzlar unterwegs und dann haben wir uns auf einmal auf einer Webcam beim Dom wiedergefunden. Also ja, wir wären jetzt wahrscheinlich nicht so ohne weiteres zu erkennen gewesen, außer dadurch, dass wir uns halt ja selbst gedoxt haben. Die Frage ist natürlich, was kann jemand damit herausfinden? Und wenn man dann die Wohnhäuser sieht, okay, ist da ein Licht an, ist da ein Auto vor der Tür geparkt oder packen die gerade all ihre Sachen und fahren in Urlaub? Das kann natürlich auch von einem Einbrecher missbraucht werden. Ich sehe es aber auch eher so wie du, gerade bei diesen schlecht auflösenden Kameras, die meistens auch einen Aktualisierungsrhythmus eher jenseits der 10 Minuten haben, ja, könnte man drüber streiten. Man könnte ja auch irgendwie einen Mittelweg finden und dann die Bereiche weichzeichnen, verpixeln oder sonstiges. Wir haben ja im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen. In Deutschland ist es ja zum Beispiel auch nicht erlaubt, dass du den öffentlichen Raum mit privaten Videokameras überwachst. Und dadurch gibt sich halt die Problematik, dass wenn du überhaupt eine Videoüberwachung anbringst, du nur dein eigenes Grundstück überwachen darfst. Das heißt aber, wenn irgendwo in der Nachbarschaft was passiert, kann man halt keine der Kameras nutzen, weil die filmen ja nur den privaten Boden. So das krasse Gegenbeispiel gibt es ja in den USA, wo es dann Überwachungskameras eigentlich an jeder Haustür gibt, zum Beispiel das Ring-Alarmsystem von Amazon, und die Daten mehr oder weniger automatisch der Polizei zur Verfügung gestellt werden. Und das ja auch zu Ermittlungserfolgen führt. So kann ich ja jemanden über eine lange Wegstrecke, Wegzeitstrecke verfolgen. Die Gefahr ist natürlich, ähnlich wie bei dem Beispiel mit den Ausweisungen, wenn so ein System dann erstmal etabliert ist, vorhanden ist und jemand das missbrauchen will, ist es natürlich leichter. Deswegen ist dieses ganze Datenschutzthema immer so ein zweischneidiges Schwert. Und ich sage auch immer, als Vollblut-Osinter schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite freue ich mich immer, wenn der Datenschutz gestärkt wird, weil das sorgt meiner Meinung nach für eine insgesamt bessere Sicherheit. Auf der anderen Seite bin ich auch immer ein Stück weit traurig, weil für mich eine Quelle, eine Recherchemöglichkeit damit verloren geht. Aber wenn wir bei dem Thema Webcams bleiben, zum einen, in Deutschland hatte auch ganz viele Verkehrswebcams abgeschaltet, als das mit dem Russland-Ukraine-Krieg losging, um da eben auch diese Informationsquelle für Truppenbewegungen wegzunehmen. Andererseits habe ich mir dann so die Frage gestellt, okay, wenn jemand daran interessiert ist, da gibt es mehr als genug andere Quellen, aus denen man diese Informationen bekommt. Und auch wenn man so an die Anfangszeit des Krieges denkt, gerade Social Media, TikTok, Instagram-Videos, die haben da so viel Informationen vermittelt, dass sich ja da viele Hunderte zusammengetan haben, um das überhaupt alles auszuwerten.
Und dann auf ich sehe es immer so ein bisschen, die Technologiefeindlichkeit in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo dann ab und zu mal der Datenschutz vorgeschoben wird. Aber das ist so ein bisschen die Angst vor Digitalisierung und neuer Technik, die dahinter steckt. Und nicht zwingend pauschal begründet, jemand kann irgendwo im Hintergrund auf dieser Webcam mein Haus sehen. Ganz ehrlich, wenn ein Haus sehen will, dann gucke ich mir das auf Google Maps an, habe ich die gleiche Auflösung, jetzt in diesem konkreten Beispiel. Ja. Also es ist immer ganz spannend, wie sowas zu vergleichen mit dem eigenen Land oder Kulturkreis und dann halt das Extrembeispiel, wie du genannt hast, Richtung USA, wo sowas völlig egal ist. Also es wäre schön, wenn es mal irgendwo den gesunden Mittelweg geben würde.
Das stimmt auf alle Fälle. Machen wir weiter. Ganz kurze Neuigkeit. Skype wird eingestellt. Hat mich persönlich auch betroffen. Und die Frage, die sich für mich eigentlich dann stellt, ist, die Recherchemöglichkeiten über Skype fand ich immer sehr gut, weil die meisten Leute hatten irgendwann mal einen Skype-Account und so ein Skype-Profil war doch recht ergiebig. Da gab es auch von, ich glaube, es war Nix Intel, wenn ich mich richtig erinnere, der mal einen Artikel gemacht hatte über Goldmine. Skype is a Goldmine for OSINT, was glaube ich.
Also definitiv kriegst du ja Profilbilder raus, du bekommst ja teilweise zusätzliche Usernamen raus, aber bei manchen waren ja auch weitere Erkenntnisse drin, wie irgendwelche quasi Stati, also was hat die Person über sich geschrieben oder wo sie wohnt, also von daher auch etwas, dem ich nachtrauern werde, vor allem, weil man Skype relativ einfach abfragen konnte, ohne irgendein kostenpflichtiges Tool nutzen zu müssen. Aber das zeigt mal wieder, es gibt ständig was Neues, ständig irgendwelche Änderungen. Und auch so ein bisschen in die Diskussion einzusteigen, die wir vorhin hatten. Selbst nach 10.000 Stunden oder 20.000 Stunden kann man sich nicht wirklich als absoluten, hundertprozentigen Vollprofi in OSINT bezeichnen, weil es halt immer wieder was Neues gibt, wo man selber sich umstellen muss, was Neues lernen muss, andere Wege gehen muss.
Ich muss mich kurz korrigieren. Es war Whitehead Inspector, der den Artikel damals geschrieben hatte. Die Quelle fällt jetzt weg. Jetzt wird Teams interessanter. Und Recherchen auf Teams sind leider nicht ganz so freundlich wie auf Skype. Aber ja, damit kommen wir auch schon fast zum Ende. Wir wollten nur noch eine schöne Ressource teilen, nämlich Grundlagen des Investigativjournalismus. Da hat nämlich Netzwerkrecherche einen zunächst nur englischsprachig verfügbaren Guide übersetzt und den online zur Verfügung gestellt. Ist auch viel mehr drin als jetzt nur OSINT, aber auch ein komplettes Kapitel gewidmet Recherchen mit OSINT und auch die anderen Themen. Investigativjournalismus hat natürlich auch ganz viele Komponenten von Ermittlungen, Recherche, wie strukturiere ich vielleicht auch Daten, wie recherchiere ich mit Leak-Daten, was ja dann auch Thema bei der OSINTCon dieses Jahr sein wird.
Ja, eine echt tolle Ressource, ein guter Startpunkt, also empfehle ich auch uneingeschränkt, wenn man sich das anguckt oder das durchliest, weil es auch ein paar Videos mit drin und dann selber anfängt zu üben. Es gibt ja altbekanntes Sprichwort, Übung macht den Meister und ich glaube, das trifft auch hier zu.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen. Damit sage ich vielen Dank, Matthias. Bis zum nächsten Mal und auch danke an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja letzten Monat 29 neue Follower, zumindest bei Spotify, dazu gewonnen. Deswegen gerne teilen und weiter verbreiten.
Danke fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Dann macht's gut zusammen.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.